Ihr Lieben, ich freue mich heute mit euch das Wort Gottes betrachten zu dürfen. Ich erinnere mich noch gut, als ich vor einigen Jahren im Theologieunterricht zusammen mit einigen hier Anwesenden im Unterricht exegetisch predigen saß. Und unser Dozent, der schärfte uns ein und sagt, wenn ihr euch auf eine Predigt vorbereitet, dann müsst ihr den Text mit neuen Augen lesen. Und das ist gar nicht so einfach, wenn man manche Geschichte schon zigmal gehört oder gelesen hat oder wie in meinem Fall auch noch meinen Kindern immer wieder und wieder aus Kinderbibeln vorgelesen hat. Aber er sagte uns, es ist wichtig, die Bibel so zu lesen, als wenn wir sie noch nie gelesen hätten. Und die Frage stellen, warum steht der Text so da, wie er da steht? Ich möchte das heute mit euch versuchen. Ich möchte versuchen, ein paar Ausschnitte aus dem Leben Jesu von einem Tag und einer Nacht mit euch nach dieser Art und Weise zu betrachten. Es war ein sonniger Tag am See Genezareth. Jesus hatte sich schon früh aufgemacht und sich ans Ufer dorthin begeben und die Menschen hatten gehört, es wird wieder Krankenheilung geben, es wird interessante Dinge aus dem Wort Gottes zu hören geben. Und die Menschen waren teilweise schon vor Sonnenuntergang dorthin gepilgert, um die besten Plätze zu bekommen. Verwandte und Freunde hatten ihre Kranken dorthin getragen, weil sie wussten, man musste in die Nähe Jesu kommen. Und an diesem Tag war es so, dass Jesus merkte, so viele Menschen, ich weiß gar nicht, wo ich richtig stehen soll, wie ich zu den Menschen sprechen soll. Und er musste sich entscheiden, ein wenig räumliche Distanz zu erzeugen. Und ich lade euch ein, mit mir das Markus-Evangelium aufzuschlagen und dort das 4. Kapitel. Und wir lesen dort in Vers 1, in Markus Kapitel 4, Vers 1, und wieder fing er, Jesus, an, am See zu lehren. Und es versammelt sich eine sehr große Volksmenge zu ihm, sodass er in ein Boot stieg und auf dem See saß und die ganze Volksmenge war am See auf dem Land. Jesus sitzt in einem Boot, überschaut eine riesige Volksschar und sieht im Hintergrund in dieser Jahreszeit, wie einige Bauern aktiv waren. Diese liebliche Gegend am See Genezareth, die von einer schönen Landschaft geprägt ist, im Hintergrund so die leichten Bergketten, waren der Blick, den Jesus vor sich hatte. Und er sah, wie die Bauern dort, es war die Jahreszeit dafür, den Samen auf das Land streuten. Und es war damals nicht wie heute, wo man mit Maschinen präzise eine Reihe nach der anderen sät, sondern die Seemänner, wie man sie auch nannte, holten den Samen aus Tüchern, aus Beuteln, manchmal auch aus ihrem Gewand und streuten den auf die Erde. Und es ist der erste Tag, an dem Jesus überhaupt in seinem Leben beginnt, in Gleichnissen zu erzählen. Und er fängt an, diese Beobachtung, die er dort gerade macht, den Menschen mitzuteilen, die vor ihm sitzen. Und ich lade euch ein, mit mir die Verse 3 bis 9 in Markus Kapitel 4 zu lesen. Dort heißt es, hört, siehe, der Seemann ging hinaus, um zu sehen, und es geschah, indem er säte, fiel das eine an den Weg, und die Vögel kamen und fraßen es auf. Und anderes fiel auf das Steinige, wo es nicht viel Erde hatte, und es ging sogleich auf, weil es nicht tiefe Erde hatte. Und als die Sonne aufging, wurde es verbrannt, und weil es keine Wurzel hatte, verdorrte es. Und anderes fiel unter die Dornen und die Dornen sproßten auf und erstickten es und es gab keine Frucht. Und anderes fiel in die gute Erde und gab Frucht, indem es aufsproßte und wuchs. Und es trug eines 30, eines 60 und eines 100-fach. Und er sprach, wer Ohren hat, zu hören, der höre. Die Zuhörer waren etwas erstaunt. Was Jesus dort erzählte, das kannte jedes Kind. Das wäre so, als wenn ich euch erzählen würde, heute, damit die Predigt möglich ist, brauchen wir technische Unterstützung durch die Mikrofone, durch den Beamer, durch die Kameras, durch die Lautsprecher. Er sagt, warum erzählt ihr mir das? Das wissen wir, das musst du uns nicht erzählen. Und so muss es den Jüngern gegangen sein. Jesus, was möchtest du uns damit sagen? Und dieses Gleichnis, ich möchte es euch ein wenig an der Wand verdeutlichen, war sehr simpel und den Menschen dort gut bekannt. Jesus hatte 4 Böden beschrieben und es war damals so, wenn man den Samen aus der Hand auf das Land streute, war es ganz normal, dass auch ein paar Samen daneben fielen, dass nicht alles auf das gute, vorbereitete Land fiel. Und so fiel einiges auf den Weg, einiges auf felsigen Untergrund und der Rest landete dann auch auf dem Dornengelände, wo Dornen auf dem guten Boden aufgewachsen waren, das Unkraut durchsproste und dort der Same landete. Und Jesus verdeutlicht hier, dass es eine unterschiedliche Erdqualität gibt, eine gute und eine schlechte Erdqualität. Und gleichzeitig versuchte er deutlich zu machen, dass die Erdqualität maßgeblich dazu beiträgt, ob gute Frucht kommt oder nicht. Bei dem ersten Beispiel, was Jesus erwähnt, sagt er, wenn der Same auf die Erde fällt und die Vögel es auffressen, dass die Erde zu hart, die Erde kann sich nicht mit dem Samenkorn verbinden, also die Erde ist dort das Problem. Beim zweiten Beispiel erklärte Jesus, und das wusste jeder, der zuhörte, dort, wo Steine waren, wo wenig Erde war, da war ein schlechtes Wurzelwerk. Die Pflanzen konnten keine Wurzeln tief in die Erde bringen. Und bei denen, und das steht in einem Paralleltext in den Evangelien, der Grund ist, dass unter den Dornen sich keine Frucht entwickeln konnte, dass es erstickt wurde, weil es zu wenig Feuchtigkeit bekam, also kein Wasser vorhanden war. Und auf der guten Erde waren die idealen Rahmenbedingungen. Das war das, was Jesus erzählte und jeder sagte, ist Jesus schon ein bisschen müde? Der hat die letzten Tage viel gearbeitet, erzählte jetzt nur noch irgendwas, was ihm da vor Augen kommt. Wir verstehen nicht, was er uns sagen will. Aber Jesus hatte eine tiefere Absicht, als er dieses Gleichnis erzählte. Und die Jünger, die danach einige andere Gleichnisse von Jesus hörten, waren neugierig, was für eine Absicht hat Jesus mit diesem Gleichnis gehabt? Und wir lesen weiter im Text. In Vers 10 geht es weiter. Und als er allein war, fragten ihn die, die um ihn waren, samt den 12 nach den Gleichnissen. Und er sprach zu ihnen, euch ist das Geheimnis des Reiches Gottes gegeben. Jenen aber, die draußen sind, wird alles in Gleichnissen zuteil, damit sie sehend sehen und nicht wahrnehmen und hörend hören und nicht verstehen, damit sie sich nicht etwa bekehren und ihnen vergeben werde. Und er spricht zu ihnen, begreift ihr dieses Gleichnis nicht? Und wie wollt ihr all die Gleichnisse verstehen? Also Jesus wird hier sehr radikal, er möchte die Neugier seiner Zuhörer weiter wecken und er sagt, das Gleichnis, was ich euch ganz am Anfang erzählt habe, heute Morgen, vermutlich sind die Jünger so in der Mittagspause zu ihm gekommen, weil sonst war Jesus selten allein anzutreffen. Wahrscheinlich hatte Jesus die Leute mal in eine Mittagspause entlassen, damit sie essen konnten. Die Jünger sind neugierig und sie wollen wissen, Jesus, was soll das mit diesem Seemann-Gleichnis? Jesus sagt ihr, wenn ihr das nicht versteht, könnt ihr euch den Rest sparen. Alles andere ist davon abhängig. Jetzt waren sie noch neugieriger und forderten ihn auf und sagten, Jesus, erklär uns bitte, was bedeutet dieses Gleichnis? Wir verstehen es nicht. Und Jesus fährt fort in Vers 14 und ich lese mit euch von Vers 14 bis Vers 20. Der Seemann sät das Wort, die an dem Weg aber sind die, bei denen das Wort gesät wird und wenn sie es hören, sogleich der Satan kommt und das Wort wegnimmt, das in sie hinein gesät worden ist. Und ebenso die, die auf der Steinige gesät werden, die, wenn sie das Wort hören, es sogleich mit Freuden aufnehmen. Und sie haben keine Wurzel in sich, sondern sind Menschen des Augenblicks. Wenn nachher Bedrängnis oder Verfolgung um des Wortes willen entstehen, ärgern sie sich sogleich. Und andere sind die, unter die Dornen gesäten. Es sind die, die das Wort gehört haben. Und die Sorgen der Zeit und der Betrug des Reichtums und die Begierden nach den übrigen Dingen kommen hinein und ersticken das Wort und es bringt keine Frucht. Und die auf die gute Erde gesäten sind jene, die das Wort hören und aufnehmen und Frucht bringen. Eines 30, eines 60 und eines 100-fach. Ich möchte auch dieses Schaubild euch kurz vor Augen führen, um deutlich zu machen, wie Jesus nun seine Beobachtung, die er in einem Gleichnis zusammengefasst hat, erläutert. Die vier Böden, die uns bekannt sind, werden nun mit Sinn verbunden. Jesus sagt, die gute Erdqualität hat etwas mit dem Verständnis zu tun. Er sagt, das Wort Gottes ist der Same und jeder hört das Wort Gottes, aber nicht alle verstehen es gleich. Und so zeigt er, dass die gute Erdqualität zu einem guten Verständnis beiträgt und die schlechte Erdqualität zu einem Unverständnis. Auf der anderen Seite versucht er deutlich zu machen, dass es nicht nur darum geht, etwas zu verstehen, wenn es um das Reich Gottes geht, sondern auch danach zu leben. Und diese beiden Achsen sind diese Gedanken, die Jesus bewegen, um dieses Gleichnis den Menschen deutlich zu machen. Er sagt, die Menschen, wo an den Weg gesät wurde, die haben kein Verständnis oder sind unverständlich. Sie können auch keine Frucht bringen. Das sind Menschen, die vielleicht das Wort Gottes hören, aber sagen, da will ich nichts zu tun haben. Also mir ist es zu simpel, ich brauche keinen Gott. Diese Gruppe von Menschen befindet sich meistens nicht in Gottesdiensträumlichkeiten wie diesen. Aber es gibt doch manche, die trotzdem zu dieser Gruppe kommen oder gehören, die in den Gottesdienst kommen. Sie kommen zum Gottesdienst, weil sie es von Kind auf an gelernt haben und dort sind, weil sie ihre Freunde wieder treffen. Aber sie sind nicht offen und hören nicht mehr zu, was gesagt wird. Es sind häufig die, die sich absichtlich draußen vom Gottesdienst fernhalten und warten, bis das Ganze zu Ende ist, um dann in die soziale Ebene überzugehen. Es sind aber auch Menschen, die an unseren eigenen Tischen groß werden. Wenn wir anfangen, zu Hause nach dem Gottesdienst den Prediger oder die Predigt zu zerreißen, das Wort Gottes zu kritisieren, sind wir die Vögel, die den Samen aus den Herzen unserer Kinder stehlen. Und sie können keinen Glauben entwickeln. Jesus fährt weiter fort und sagt, die auf dem steinigen Boden sind, die haben ein falsches Verständnis. Da sieht es eine Zeit lang so aus, als wenn die Frucht sich entwickelt. Es kommen auch schon Fruchtansätze, aber irgendwann kann sich diese Frucht nicht weiterentwickeln, weil es Scheinfrüchte sind, die nicht genug Substanz haben, Nährstoffe aus dem Boden. Und Jesus fährt fort und sagt, diejenigen, bei denen unter die Dornen gesät sind, sind Menschen, bei denen eigentlich ein richtiges Verständnis vorhanden ist. Sie spüren, dass sie erlösungsbedürftig sind. Sie spüren, dass sie der Gnade Gottes bedürfen, aber sie lassen sich von diesen Dingen, von diesen Gedanken ablenken und bringen keine Frucht. Und Jesus schließt dieses Gleichnis mit dem uns bekannten Satz, dass die, bei denen auf gute Erde gesät ist, 30, 60 oder 100-fache Frucht bringen. Die Probleme hat Jesus auch geschildert. Er sagt, bei den Leuten, wo auf den Weg gesät ist, ist es Satan, der versucht, durch verschiedenste Umstände, durch Menschen, das Wort Gottes unwirksam zu machen. Bei dem steinigen Boden, wenn man die drei Evangelien liest, wo dieses Gleichnis berichtet wird, kriegen wir die Information, dass diese Menschen wetterwendisch sind. Oder in anderen Übersetzungen heißt es Menschen des Augenblicks. Sie sind unstetig. Es geht im positiven Sinne mal gut in die eine Richtung, ist aber auch so schnell wieder in die andere Richtung möglich, dass dort Dinge auftauchen, die nicht positiv sind. Eine kurze Zeit scheinen diese Menschen gläubig zu sein, so berichten es uns die Evangelien, und das Hauptkriterium ist, wenn es zu Schwierigkeiten kommt, wenn es zur Bedrängnis kommt oder Verfolgung um des Wortes Gottes willen, dann zeigt sich, dass hier etwas nicht in rechter Weise funktioniert. Bei den Leuten, bei denen unter die Dornen gesät wurde, hatte Jesus gesagt, Sorgen, Reichtum, Vergnügen oder Begierden in anderen Übersetzungen sind der Grund, warum diese Menschen nicht wirklich eine Beziehung zu Gott aufbauen können. Sie sind abgelenkt, sie wissen eigentlich, was richtig ist, aber sie lassen sich immer wieder ablenken. Und diejenigen, bei denen auf gutes Land gesät ist, das sind die, die in dem Bericht als aufrichtig, als beständig, als geduldig beschrieben werden. Die, die so leben, wie Gott es möchte. Ich habe in der Mitte zusammengefasst, worum es hier eigentlich geht. Die, bei denen auf gute Erde gesät ist, die tun, was sie verstanden haben. Dort ist Wissen, Verstehen und Handeln in Übereinstimmung. Bei denen unter die Dornen gesät ist, die wissen, was richtig ist, aber tun es nicht. bei denen auf dem steinigen Boden. Sie wissen nicht richtig, wie Erlösung funktioniert, aber versuchen trotzdem, so zu leben, wie sie sich vorstellen, dass Gott es will. Und die, bei denen auf den Weg gesät ist, die verstehen nicht, worum es geht und handeln entsprechend auch und kümmern sich nicht darum. Die Leute auf gute Erde, bei denen auf gute Erde gesät ist, sind die, die mit Gott arbeiten. Die Menschen, bei denen auf steinigen Boden gesät ist, sind die, die für Gott arbeiten, aber nicht mit ihm. Sie versuchen, aus den eigenen Werken ihre Gerechtigkeit zu erzeugen und ihr Glaube ist angstgeprägt. Die Menschen, bei denen unter Dornen gesät ist, sind Menschen, die spüren, dass sie Vergebung brauchen, aber die so abgelenkt sind und auch nicht an ihrem Leben arbeiten lassen, sodass sie einfach immer das gleiche Schlechte weiter tun und mal kurz, wenn was schiefgelaufen ist, um das Gewissen zu beruhigen, Gott um Vergebung bitten oder zur Beichte gehen und zu hoffen, dass dann wieder alles in Ordnung ist. Und die Gottesbeziehung, die dort geschildert wird, die manifestiert sich, indem man Gott anruft, wenn man Probleme hat. Dann braucht man jemanden, der einem kurz wundersam aus der Patsche helfen kann. Die Menschen, bei denen kein Verständnis vorhanden ist, die würden wir heute vielleicht klassisch als Atheisten bezeichnen. Sie leben ohne Gott, während die unter den Dornen gegen Gott arbeiten. Martin Luther war ein Mann, der zur Gruppe des steinigen Bodens gehört. Auf der Suche, er war ein aufrichtiger Mann, um Frieden mit Gott zu finden, bemühte er sich durch eigene Werke, Gott gnädig zu stimmen. Sein Glaube war angstbesetzt, er hatte Angst, werden meine Taten ausreichend sein, um Gott gnädig zu stimmen? Und geprägt durch diesen Bereich, der auch durch diesen dornigen Bereich dargestellt ist, wo man zur Beichte gehen kann und sowas, in der Theologie sprechen wir von billiger Gnade, Vergebung schnell bekommt, ohne etwas in seinem Leben ändern zu müssen, hatte er gemerkt, dass seine Kirche diese beiden Erlösungsangebote ihm offerierte, aber dass sie nicht diesen Frieden erzeugten, den er sich wünschte. Und so stieß er durch das Studium des Wortes Gottes auf den Galaterbrief, wo er herausfand, dass der Gerechte durch den Glauben leben wird. Dass Menschen, die wirklich nach Gottes Kriterien gerettet werden wollen, sich auf Gott verlassen müssen und aus Dankbarkeit ihm gehorchen und nicht gehorchen, um gerettet zu werden. Nun sind diese Bilder, die Jesus uns hier vor Augen führt, nicht an Konfessionsgrenzen gebunden. Dieses Phänomen, dieses Denken bezieht sich auf alle Menschen und somit auch auf uns. Und die Frage, die unausgesprochen im Raum stand, nachdem die Jünger so ein bisschen das verstanden hatten, was Jesus damit meinte, war die Frage, auf welchem Boden wurde in meinem Leben gesät? Habt ihr euch die Frage persönlich auch schon mal gestellt, auf welchem Boden befinde ich mich zurzeit? Die Frage ist, wie kann ich auf diesen guten Boden gelangen? Denn Jesus versuchte den Leuten deutlich zu machen, es ist die Herzenseinstellung eines jeden Menschen, für die er selber verantwortlich ist. Und jeder Mensch kann diese Herzenseinstellung auch verändern. Die Jünger waren ein bisschen geblendet und ich kann mir vorstellen, dass sie sehr stark davon überzeugt waren, als sie das hörten, wir sind die, wo auf guten Boden gesät wurde. Denn schließlich haben wir unsere Berufe aufgegeben, sind Jesus nachgefolgt, versuchen ihm zu helfen, versuchen das Reich Gottes zu bauen. Und Jesus sollte ihnen noch helfen, zu erkennen, wo sie wirklich standen. Als dieser Tag zu Ende geht und die Jünger dieses Gleichnis in ihren Gedanken hatten, wurde ihnen deutlich, dass sie sich gar nicht so sicher waren, wo sie sich jetzt wirklich befinden. Und als die Sonne untergeht, mahnt Jesus plötzlich zur Eile und fordert seine Jünger auf, sich schnell zum Boot hinzubegeben, dass sie der großen Volksmenge entfliehen könnten, weil Jesus war einfach erschöpft. Er hatte wenig gegessen, er hatte viel gearbeitet, viele Menschen gesund gemacht, er hatte viel gelehrt. Und die Jünger hörten das, was er sagte und beeilten sich und sie sprangen in das Boot und stießen sich vom Ufer ab. Wie müssen wir uns solche Boote vorstellen? Ich habe bei einem Historiker gelesen, der versucht hat, aufgrund historischer Daten, die man so zusammengetragen hat, so ein bisschen eine Idee zu entwickeln, wie die Boote damals ausgesehen haben könnten. Denn es gibt Zeichnungen an Wänden, die man gefunden hat und verschiedene Dinge mehr. Und das, was dort beschrieben wird, können wir uns ungefähr so vorstellen, da müssen 13 Männer in ein Boot passen. Die Boote, die dort waren, waren ungefähr 8 Meter lang. Also wenn ich jetzt euch das einfach mal abschreite, 8 Meter ist keine kurze Distanz. Das ist schon ein relativ großer Bereich, von hier vielleicht bis da hinten zu den Blumen. Ein Holzboot, in der Mitte ein Hauptmast mit Segel und jeweils rechts und links 3 Ruderriemen, wo man zu 4 oder zu 6, je nachdem wie viele Leute im Boot waren, so ein Boot fortbewegen konnte. Und in diesem Boot machen sie sich auf den Weg und es gibt interessante Details. Ich möchte mit euch jetzt ein bisschen die Bibelstellen mit 9 Augen lesen, die zu den folgenden Ereignissen führen. Und weil das schwierig ist, dieser Bericht wird 3-mal in der Bibel erwähnt und ihr wahrscheinlich mit 3 Fingern euch schwer tut, immer hin und her zu blättern, habe ich diese Bibeltexte nach der Elberfelder Übersetzung hier an die Wand geworfen. Es heißt dort im Matthäus-Evangelium, und als er in das Boot gestiegen war, folgten ihm seine Jünger. Und im Markus-Evangelium kriegen wir eine Zusatzinformation, also Jesus schafft es nicht ganz, dieser neugierigen Menge und diesen Paparazzis zu entfliehen, denn es gibt Menschen, die auch dort Boote liegen haben und die springen in ihre Boote und folgen Jesus und seinen Jüngern. Der See Genezareth, wenn ihr euch auch mal eure Bibeln zur Hand nehmt und vorne oder hinten eine Karte in der Bibel habt, liegt im Norden Israels und je nach Wasserstand misst er in der Nord-Süd-Richtung bis zu 21 Kilometer und die Richtung, die Jesus mit seinen Jüngern von Westen nach Osten fahren wollte, ungefähr 13 Kilometer an der breitesten Stelle. Das heißt, sie hatten eine anstrengende Nacht vor sich. Denn so ein Boot rudert sich nicht so leicht mit so vielen Menschen da drin. Der See Genezareth liegt mit 212 Metern unter dem Meeresspiegel, wie in einem Trichter. Der See Genezareth ist von so einer leichten Bergkette umgeben und ist an der tiefsten Stelle 43 Meter tief und ist der niedrigstgelegenste Süßwassersee der Erde. Und auf diesem See befinden sich nun die Jünger mit Jesus. Und sie atmen ein bisschen durch, die anderen Boote begleiten sie, als plötzlich sich die Lage am Himmel drastisch verändert. Es ziehen Wolken auf und plötzlich beginnt ein starker Wind zu blasen. Und wir lesen im nächsten Vers, und ich lese euch alle 3 Verse aus den Parallelübersetzungen vor. Da heißt es in Matthäus, und siehe, es erhob sich ein heftiger Sturm auf dem See, sodass das Boot von den Wellen bedeckt wurde, er aber schlief. Markus sagt, und es erhebt sich ein heftiger Sturmwind und die Wellen schlugen in das Boot, sodass das Boot sich schon füllte. Lukas schreibt, während sie aber fuhren, schlief er ein und es fiel ein Sturmwind auf den See und das Boot füllte sich mit Wasser und sie waren in Gefahr. Wenn in der Bibel das Wort siehe vorkommt, dann wird der biblische Leser aufmerksam gemacht, schau jetzt genau hin, hier kommt etwas Bemerkenswertes, etwas Wichtiges für den weiteren Verlauf der Geschichte. Und wir sehen bei den Evangelisten, nur Matthäus war ein Augenzeuge, der mit im Boot saß, denn Markus war keiner der Jünger, er war später ein Mitarbeiter des Petrus, Lukas ein Mitarbeiter des Paulus. Aber Matthäus hatte das selber miterlebt und dieses Siehe bringt uns zu einem Detail. Im Griechischen steht dort nicht heftiger Sturmwind, dort steht Seismos Megas. Wir müssen nicht viel Griechisch können, um das zu verstehen. Ein großes Erdbeben, ein Tsunami auf dem See Genezareth. Ein Tsunami auf dem See Genezareth? Ich habe bei Wikipedia, dem Online-Lexikon, einmal nachgeschlagen und da steht Folgendes bezüglich des Sees Genezareths. Der Einfluss- und Ausflusspunkt dieses Sees haben sich innerhalb der letzten 2000 Jahre aufgrund von Erdbeben mehrfach verschoben. Das Jordantal ist ein Teil des übergeordneten großen afrikanischen Grabenbruches, der sich bis nach Ostafrika erstreckt und dort ostafrikanischer Graben genannt wird. Aufgrund der starken Tektonik treten an verschiedenen Stellen heiße Quellen aus dem Boden und so weiter. Die Gegend ist bekannt aufgrund geologischer Gegebenheiten, dass es dort ordentlich mal krachen kann. Und so ist es auch an diesem Tag. Die Jünger, die meisten von ihnen kamen aus dem Fischereiberuf, die sind auf diesem See groß geworden. Die wussten, wenn dort Pfeilwinde vom Osten den Berg herunterkamen, dann konnte der See schon mal ganz schön aufgewühlt werden. Aber das waren sie gewohnt, gegen die Wellen zu steuern, das war nicht das Problem. Aber wenn plötzlich ein Seebeben zusätzlich auf diesem See dazukommt, dann können wir uns vorstellen, dass es Lebensgefahr hoch 10 bedeutete. Und es ist dunkel, durch die Wolken ist der Mond und die Sterne nicht mehr zu sehen und plötzlich haben sie es mit einer Flutwelle zu tun. Und der See Genezareth ist aus besonderer Sicht besonders tückisch, denn das meiste oder das größte Strecke des Ufers ist felsiges Ufer. Dort können die Wellen nicht auslaufen und sich beruhigen. Dort werden sie zurückgeworfen in den See. Und Experten sagen, in so einem Fall, auch bei diesen stürmischen Windböen, die manchmal über den See fegen, ist es schwieriger, vom See an Land zu kommen, als vom Land auf den See. Und in dieser Situation können wir uns hineinversetzen, dass die Jünger dort in Panik geraten. Jesus schläft auf einem Kopfkissen hinten im Boot und scheint nichts mitzubekommen, weil er so erschöpft ist von diesem anstrengenden Tag. Und die Jünger, die erfahrene Fischer waren, die sich gut auskannten, versuchten mit eigener Kraft, mit aller Kraft, das Boot durch diese Wellen hindurch zu manövrieren. Und sie spüren irgendwann, dass es nicht mehr funktioniert. Um diese Wellen in rechter Weise zu nehmen, muss man sie immer frontal ansteuern, damit man nicht seitlich umgestoßen wird. Und dadurch, dass es stockdunkel ist, ist es schwierig, überhaupt zu erkennen. Ab und zu leuchten ein paar Blitze aus diesem Unwetter und sie können wieder die Richtung korrigieren. Aber sie merken bald, das Wasser strömt in das Boot hinein. Die 4 bis 6 Männer in den Ruderplätzen haben nicht die Kraft, das Boot in rechter Weise zu navigieren. Und die anderen mit ihren Eimern oder mit ihren Händen kriegen das Wasser nicht aus dem Boot. Das Boot fängt an zu sinken und sie spüren, es ist zu Ende. Mancher mag da gedacht haben, wie werden meine Familien reagieren, wenn ich nicht nach Hause komme? Was passiert mit meinen Kindern? Wer wird sich um sie kümmern? Wer wird meine Frau versorgen? Wer wird sich um das Geschäft kümmern? Und sie sind verzweifelt. Und dann heißt es im Matthäusevangelium, sie traten hinzu, weckten ihn auf und sprachen, Herr, rette uns, wir kommen um. Im Markus-Evangelium heißt es, und er war hinten im Boot und schlief auf dem Kopfkissen, und sie wecken ihn auf und sprechen zu ihm, Lehrer, kümmert es dich nicht, dass wir umkommen? Lukas schreibt, sie traten aber hinzu und weckten ihn auf und sprachen, Meister, Meister, wir kommen um. Ich habe mir die Frage gestellt, was haben die jetzt eigentlich gesagt? Die Worte stehen so im Neuen Testament und man stellt sich die Frage, warum steht das so da, wie es da steht? Hat da irgendjemand nicht richtig zugehört? Ist da irgendetwas beim Weitergeben verloren gegangen? Aber wir können sagen, es ist alles vom Heiligen Geist inspiriert. Die Geschichte hat sich vermutlich folgendermaßen abgespielt. Als die Jünger spüren, dass es nicht mehr geht, hört man zuerst den Ruf, Meister, Meister. Menschen rufen aus diesem Boot zu Jesus. Sie hoffen, dass er ihnen noch helfen kann. Aber Jesus schläft, weil das Sturmgetöse so laut ist, dass er diesen Ruf nicht vernimmt. Ein zweiter Ruf erschallt, wo sie rufen, Lehrer, kümmert es dich nicht, dass wir umkommen. Aber Jesus schläft, der Sturm ist zu laut und plötzlich, als wieder ein Blitz die Szene erhellt, entscheiden sie sich zu rufen, Herr, rette uns, wir kommen um. Jesus wacht auf. Jesus wacht auf, als er Herr genannt wird. Es ist interessant, wie Jesus reagiert in dieser Situation. Er spricht diese Menschengruppen, denen er ins Auge schaut, während der Sturm noch um sie herum tobt, ins Gesicht. Und er kann in den Augen dieser Gesichter seiner Jünger lesen, welcher Jünger bei welchem Jünger auf welchem Boden gesät worden war. Diese Krise sollte offenbar machen, welcher Jünger sich auf welchem Boden befand. Die Leute, die ihn Meister riefen, das sind diejenigen, die in der Regel ein Wunder wollten. Jesus wird als Meister angesprochen, wenn man einen Wundertäter braucht. Herr, wir brauchen ein Wunder. Kannst du uns helfen? Jesus hört nicht. Und Jesus fragt diese Menschen, die diese Formulierung ihm gegenüber verwendet hatten und sagt, Wo ist euer Glaube? Wo? Diejenigen, die ihr ans Leere gerufen hatte, den stellt ihr die Frage, warum seid ihr furchtsam? Warum habt ihr Angst? Ist dieser Angstglaube. Habt ihr noch keinen Glauben? Ich bin schon so lange bei euch. Und den anderen, die ihn als Herr bezeichnen, stellt ihr die Frage, was seid ihr furchtsam Kleingläubige? Diese Gruppe hatte Glauben, die anderen nicht. Und die Geschichte schließt, dass Jesus durch ein Wunder dem Sturm und den Wellen gebietet, dass sie sich beruhigen müssen, denn er ist der Schöpfer dieses Universums, er hat Macht über die Elemente. Und plötzlich tritt eine Ruhe auf dem See ein, der Mond ist wieder zu sehen, alles ist ruhig, so wie es ursprünglich war, als sie losgefahren waren. Und die Menschen, die Jünger mit ihm und auch die in den anderen Booten werden sich gefreut haben, dass es endlich vorbei war. Und Jesus gibt diesen drei Gruppen von Menschen unterschiedliche Antworten. Und diese Menschen reagieren unterschiedlich auf das, was Jesus sagt. Die ihn Meister genannt hatten, fragten, wer ist denn dieser? Sie kennen Jesus nicht. Die, die gesagt hatten, Lehrer, die so ein bisschen intellektuell mit ihm reden wollten, interessiert es dich nicht, dass wir hier umkommen? Können wir ein bisschen eine Diskussion darüber führen? Die sagen ebenfalls, wer ist denn dieser? Sie kennen Jesus auch nicht. Aber die, die ihn Herrn nannten, kennen Jesus und staunen, was ist das für ein Mann? Was hat dieser Mann für Fähigkeiten? Es ist interessant, wenn wir diese Beobachtung mitnehmen, weil die Jünger plötzlich spüren, auf welchem Boden bei ihnen der Same gefallen war. Ich habe euch dieses Bild vorhin vorgeführt und es gibt drei Anwendungen hier. Die Leute, die Jesus als Meister, als Wundertäter benötigen, sind die, bei denen unter das Dornige gesät ist. Es wird nicht im Text berichtet, wer diese Jünger waren. Oder ob sich während dieses Verlaufs auch manche Meinung geändert hat in der Verzweiflung. Sie brauchen ein Wunder. Diejenigen, die intellektuell dem Glauben zustimmen und sagen, das ist schon der richtige Glaube, das passt schon. Diejenigen, die versuchen, aus eigenen Werken gerecht zu werden, die versuchen, mit Jesus intellektuell zu kommunizieren. Es ist ein Angstbereich und Jesus tadelt diese Angst. Da ist kein Vertrauen dort. Und die dritte Gruppe, die nennt ihn Herr. Auf welchem Boden ist in deinem Leben der Same gestreut worden? Wir können aus dieser Geschichte einiges lernen. Wir Menschen, ähnlich wie die Jünger, neigen dazu, unsere Probleme, die uns in unserem Leben betreffen, selbstständig zu lösen und merken nicht, dass die Problemlösung ganz nah bei uns ist. Jesus war wenige Meter von ihnen entfernt in dem Boot. Das war ihre Problemlösung. Wir Menschen glauben manchmal aufgrund unserer Bildung, unserer Erziehung, unserer Erfahrung, können wir die Dinge lösen, die uns manchmal Sorgen und Schwierigkeiten bereiten, erkennen nicht, dass es Bereiche gibt, wo wir ganz nüchtern erkennen müssen, es funktioniert nicht. Unsere Kraft ist zu wenig, unsere Erfahrung reicht nicht und auch unser Glaube ist manchmal zu dünn. Jesus sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Und das ist etwas, was uns immer wieder in Erinnerung gerufen werden muss. Die Jünger werden in dieser Lebenskrise von ihrer Selbsttäuschung überführt. Aber diese Selbsterkenntnis, die sie dort lernten, war die Grundlage für eine Wesensänderung, die sich im Verlauf ihres Lebens einstellte. Ein Petrus, der noch vor dem Pfingsterlebnis Jesus verleugnete, weil er auf dem steinigen Boden sich befand, weil er als Bedrängnis kam, nicht zu seinem Glauben stehen konnte, veränderte sich zu einem anderen Menschen. Und die gute Nachricht in dieser biblischen Geschichte lautet, niemand muss auf einem dieser drei negativen Böden bleiben, die nicht zum Ziel führen. Jesus zeigt dir und mir auf, dass durch das aufrichtige Beschäftigen mit seinem Wort und der Bereitschaft, dass das, was wir erkannt haben, auch umzusetzen ist, dass wir den richtigen Weg dadurch einschlagen können. Unser Gottesbild, was abhängig ist von der Herzenseinstellung, die wir haben, ist veränderbar. Und Gott wünscht sich, dass wir ein richtiges, gutes Bild von ihm bekommen. Er ist derjenige, der immer für uns da ist, der uns in seiner Gnade zur Seite steht und der bereit ist, jedem, der ihn um Hilfe bittet, in der größten Notsituation zu erretten und zu erlösen. Bei Gott zählen nicht unsere einzelnen guten Taten oder die Summe unserer guten Werke im Verhältnis zu den schlechten. Bei Jesus zählt allein die Motivation und die Bereitschaft, das zu tun, was er sagt. In Sprüche 2, Vers 7 heißt es: Gott lässt es den Aufrichtigen gelingen und beschirmt die Frommen. Möge Gott uns alle in diesem Bemühen segnen, ihn besser kennenzulernen. Als Jesus am Ende seines Lebens zu dem Punkt kommt, nochmal das Wichtige zu unterstreichen, was an Botschaft seinen Jüngern mitgegeben werden muss, erzählt er das Gleichnis von den 10 Jungfrauen. Die 10 Jungfrauen teilen sich auf in 5 Kluge und 5 Törichte. Die 5 Klugen sind die, die auf gutes Land gesät wurden, die 5 Törichten, bei denen auf das Steinige gesät wurden. Ich wünsche uns allen, dass wir ehrlich sind in unserer Bestandsaufnahme und uns Jesus zuwenden, der uns helfen möchte, unser Leben positiv mit ihm zu gestalten. Amen.